Stefan hat schon darauf hingewiesen, dass wir zurzeit eine Predigtserie oder ja, eine Predigtreihe haben in unseren Gottesdiensten, die uns weit in die Vergangenheit zurückführt. Circa 3500 Jahre in die Vergangenheit. So lang bin ich schon nicht mehr auf der Welt oder noch nicht. Ihr natürlich auch nicht. Und deshalb ist in diesen Predigten und in den Texten des Alten Testament vielleicht manches für uns etwas sonderbar oder nicht so ganz nachvollziehbar. Aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf dem wir, wie wir auch bei den Kindern bereits gesungen haben, aufbauen. Das Wort Gottes, die Bibel zeigt uns, wie Gott im Laufe der Zeit unter verschiedenen Umständen mit verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten gehandelt hat. Am 19. April, also am Freitag vor einer Woche, feierte die Christenheit seit ungefähr 2000 Jahren den Karfreitag. Den Karfreitag als Erinnerung an den Tod von Jesus Christus. Meistens wird an diesem Abend in den Gottesdiensten oder an diesem Tag auch das Abendmahl gefeiert. Am gleichen Tag, am 19. April 2019, feierte auch das Judentum oder die Juden, nämlich die erste monotheistische Religion der Welt, seit circa 3500 Jahren ein Fest, das Pessach. Das Pessachfest. Sie feiern es bis heute als Erinnerung an den Auszug, unter Anführungszeichen, an den Auszug aus der Sklaverei, aus der ägyptischen Sklaverei, und sie feiern es als ein Befreiungsfest für ihr Volk und für ihre Nation. Und interessant ist, dass dieses Fest oder diese beiden Feste in diesem Jahr 2019 genau auf denselben Tag fielen. Die Juden feiern nämlich nach einem anderen Kalender als wir, nach dem Mondkalender. Wir feiern nach dem gregorianischen Kalender. Und deshalb kann Ostern und Pessach und Karfreitag manchmal zu verschiedenen Zeiten gefeiert werden. Aber dieses Jahr war es am selben Tag. Und es ist schon interessant, dass dieses Datum auf etwas hinweist, was zwar nicht dieselbe Bedeutung und denselben Grund hat, aber auf etwas hinweist, was in der Bibel sehr oft und sehr intensiv behandelt wird. Nämlich, während zur Zeit Jesu, also als Jesus lebte und gekreuzigt wurde, die Passa- oder Pessachlämmer in Jerusalem geschlachtet wurden, ich sag's mal so, am Karfreitag, am späten Nachmittag, als Vorbereitung auf diesen ersten Abend vor dem großen Pessachfest, wo diese Lämmer geschlachtet wurden, wurde zur selben Zeit oder fast zur selben Zeit Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gekreuzigt. Bei beiden Ereignissen floss Blut. Und dieses Thema ist auch das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. Ihm wollen wir heute Morgen ein bisschen nachgehen. Und ich muss euch sagen, ich habe mich nicht so leicht getan bei der Vorbereitung dieses Themas. Denn das Christentum, so wird gesagt, und auch das Judentum eigentlich, ist eine Religion des Buches und des Blutes. Manche Leute verstehen nicht, warum musste Gott ein so grausames Geschehen herbeiführen, dass damals tausende Lämmer geschlachtet wurden, auch durch die Zeiten hindurch, teilweise bis heute, und dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sterben musste, und um, wie Stefan gelesen hat, sein Blut zu vergießen, damit wir erlöst werden können. Einerseits nicht ganz nachvollziehbar und vielleicht auch manchmal unverständlich. Aber so lesen wir es im Wort Gottes. So wird es uns berichtet und überliefert. Und deshalb ist es ganz wichtig, das in richtiger Weise zu verstehen und einzuordnen. Ich möchte zunächst einige Vorbemerkungen machen. Erstens also das Blut, das heißt auf Hebräisch Dam und bedeutet nicht nur das Blut schlechthin, sondern dieses Wort bedeutet oftmals im Zusammenhang des biblischen Textes das ganze Lebensumfeld, entweder des Tieres oder auch des Menschen. Und deshalb heißt unser Thema heute, so finden wir es im Heft, das Blut trennt. Die Bibel berichtet über dieses Thema und über dieses Wort in drei verschiedenen wesentlichen Aspekten und Begriffen. Erstens wird das Blut verwendet als ein Begriff, dass die Körperflüssigkeit des Menschen, ich sage mal auch des Tieres, beschreibt und ausdrückt. Die Körperflüssigkeit mit ihren vielfältigen Transport- und Verknüpfungsfunktionen aus Plasma und Zellen. Wisst ihr, wie viel Blut von euch jeder in eurem Leib haben? Circa 5 bis 6 Liter. Also diese Flüssigkeit beschreibt die Bibel mit diesem Wort. Und sie sagt auch, dass dieses Blut, dieser menschliche Teil des Körpers, austauschbar ist, je nach Blutgruppe, global unter allen Menschen. Und deshalb greift diese Idee zurück auf die Schöpfung, wo Gott gesagt hat, dass jedes Lebewesen, auch der Mensch, nach seiner Spezies oder Luther übersetzt, nach seiner Art geschaffen wurde. Also die Bibel gebraucht dieses Wort Blut als medizinischen Begriff immer und immer wieder. Und eins ist auch interessant, das Blut wird nirgends in der Bibel als Nahrungsmittel angesprochen, sondern immer als Rettungsmittel. Nirgends als Nahrungsmittel, sondern als Rettungsmittel. Im Alten Testament übrigens kommt dieses Wort circa 294 Mal vor. Ja, wir verwenden natürlich diese Flüssigkeit auch heute noch. Wer hätte nicht schon vom Blutspenden gehört? Oder wer war vielleicht schon mal beim Blutspenden und ist darauf hingewiesen, wie wichtig das Blut für die Erhaltung des menschlichen Lebens sein kann? Wer hätte vielleicht schon mal selbst eine Bluttransfusion erlebt und erfahren, weil er zu viel Blut verloren hat? Und wenn medizinisch gesehen der Mensch zu viel Blut verliert, dann ist er dem Tode geweiht, dann verblutet er im wahrsten Sinne des Wortes. Zweitens, die Bibel gebraucht dieses Wort auch als ethisch oder philosophischen Begriff. Wir sprechen zum Beispiel, wenn Kriege stattfinden, von blutigen Auseinandersetzungen. Da ist nicht nur das Blut schlechthin gemeint, sondern eine Art, mit dem Menschen und mit den Gegebenheiten umzugehen. Und mit dieser blutigen Geschichte wird besonders brutale Vorgehensweise bei der Zerstörung und Vernichtung menschlichen Lebens beschrieben und ist damit gemeint. Man spricht von einem Blutbad, das Menschen anrichten können. Man spricht von Blutrache, wenn einer den anderen aus irgendeinem Umstand, den er für wichtig und gut hält, das Leben nimmt. Man spricht sogar im Tierbereich von Tieren, die blutrünstig seien, und meint damit nicht nur die 5 bis 6 Liter Blut beim Menschen, sondern eine bestimmte Philosophie und ein bestimmtes ethisches Verhalten. Und nun kommen wir zum Dritten. Die Bibel bezeichnet mit dem Wort Blut auch einen religiösen, spirituellen Begriff. Und in dem Zusammenhang steht auch unser heutiges Predigtthema. Es spricht von Opfer. Es spricht von Schlachtung koscherer und vollkommener Tiere. Es spricht von Blutopfer, die stellvertretend für gewisse Dinge, nämlich für die Sünde des Menschen, dargebracht und vollzogen wurden. Sowohl negativ als auch positiv. Es spricht in dem Zusammenhang die Bibel vom Blutvergießen. So hat Stefan vorhin aus dem Römerbrief gelesen, dass Christus sein Blut für uns, stellvertretend für die Menschheit, vergossen hat. Und wenn wir dieser Spur mal im Alten Testament folgen, dann merken wir, dass mehr oder weniger diese Entwicklung schon sehr weit zurückreicht. Als die Menschen gesündigt hatten und Gott ungehorsam waren, da merkten sie plötzlich, so lesen wir im ersten Buch Mose, dass sie nackt waren. Und sie versteckten sich und ihre Nacktheit, weil sie sich schämten. Und was machten sie? Die Bibel sagt, sie flochten Kleidung, Schürze übersetzt Luther, aus Feigenblättern. Genau aus den Blättern, die am schnellsten verwelken, wenn die Sonne drauf scheint. Also war es nicht viel wert, dieses Verstecken und dieses Bedecken. Und dann, als Gott mit ihnen geredet hatte, als er sie letztlich auch bestrafte und aus dem Paradies vertrieb, da steht in der Bibel, er machte ihnen Kleidung aus Fellen. Nun, viele Menschen und manche Theologen sagen, da muss natürlich vorher ein Tier geschlachtet worden sein, damit man ein Fell erhält, um es dann nachher zu gerben und zu verarbeiten, wie immer, und es als Bekleidung verwenden zu können. Und jeder, der mal vielleicht, vorsichtig jetzt, einen Pelzmantel getragen hat, der trug ein Fellgewand. Und damit ist auch deutlich, wie gegensätzlich die Feigenblätter einerseits und wie dauerhaft andererseits das Fellgewand gewesen ist. Kain und Abel brachten Opfer verschiedener Art. Und dort wird erwähnt, als Kain von Gott bestraft wird, dass das Blut seines Bruders Abel zum Himmel schreit. Damit wird deutlich, dass im Blut des Menschen viel mehr gemeint ist und enthalten ist, als nur der medizinische Begriff. Abraham war ein Mann des Altars. So lesen wir im Alten Testament. Und der Altar war immer ein Sinnbild oder ein Symbol oder ein Hinweis auf ein Opfer. Immer ein Hinweis auf ein Opfer. Und der Höhepunkt im Leben Abrahams geschah dadurch, dass er seinen Sohn Isaak opfern hätte sollen, wenn er nicht den Stellvertreter, nämlich das Lamm, im Gebüsch von Gott gezeigt bekommen hätte und schließlich das Lamm stellvertretend für Isaak starb. So viel also zum Thema Blut, einleitend und als Vorbemerkung. Jetzt lesen wir unseren Predigttext. Habt ihr noch etwas Zeit heute? Die Predigt dauert noch ein paar Minuten. 2. Mose 12. Ich lese nur einen Teil des Predigttextes. Der Rest ist in unserem Licht und Leben vollkommen abgedruckt. Das ganze Kapitel nach dem Mittagessen, vielleicht vor dem Mittagsschlaf, könnt ihr dann diesen ganzen Text einmal in Ruhe durchlesen, wenn es nicht schon geschehen ist. 2. Mose 12, wer seine Bibel, sein Tablet oder sein Telefon dabei hat, schlage diesen Text auf und könne mitlesen. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägypten, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können in einer Nacht. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, Doppelpunkt, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür, also links und rechts, und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen, und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht. Am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Vers 10, und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Und so sollt ihr es essen. Um eure Lenden sollt ihr umgürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben oder Sandalen und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen und in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Darum soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. In diesem Absatz des Alten Testaments finden sich einige ganz, ganz wichtige Dinge, die ich kurz hervorheben möchte. Erstens sagt Gott, dieser Monat und dieser Tag und dieses Ereignis ist ein Neubeginn für euch. Stellt euch vor, 430 Jahre, eine lange Zeit, 430 Jahre lebte das Volk Israel in Ägypten. Als Josef dorthin zog und seinen Vater Jakob nachholte, kam eine Gemeinschaft mit etwa 70 Menschen nach Ägypten, um dort zu leben. Sie lebten als Sklaven und hatten sich natürlich menschlich sehr entwickelt und verbreitet. Und als Sklaven lebten sie deshalb, weil die Geschichte uns berichtet, dass die Pharaonen, die über Ägypten herrschten, von Josef, der sie einmal errettet hat von einer gewaltigen Hungersnot durch die Sammlung von Getreide, die haben von ihm nichts mehr gewusst. Interessant, in der Geschichte Ägyptens ist genau dieses Loch irgendwo vorhanden. Und die sogenannten Hyksos, die einmal regierten, die hatten alles andere vernichtet und wahrscheinlich auch die Erinnerung an Josef. Sie lebten also als Sklaven und Gott hatte durch Mose und Aaron ihnen gesagt, ich will euch befreien, ich will euch herausführen, die ganze Gemeinde. Und später lesen wir, dass das ungefähr 600.000 Männer waren, ohne Frauen und Kinder, ohne Vieh, ohne Begleitung. Sie waren eine große, große Volksmenge geworden. Und nun beginnt ein ganz neuer Abschnitt für sie. Die Sklaverei hat ein Ende. Freiheit ist in Sicht. Und das ist der Beginn dieses Festes, das bis heute gefeiert wird. Das ist der Hinweis. Wir sind freie Menschen. Wir sind nicht mehr Sklaven. Ein wichtiger Aspekt in diesem Bereich ist auch das Blut, das an die Pfosten der Tür gestrichen werden sollte. Nämlich ein fehlerloses Lamm sollte genommen werden, koscher geschlachtet werden. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, das ist eine längere Geschichte. Aber geschlachtet werden, ein Teil des Tieres konnte gegessen oder sollte gegessen werden in dieser Nacht und das Blut sollte an die Türrahmen gestrichen werden. Ein fehlerloses Lamm. Ich denke, das ist unzweifelhaft ein Hinweis auf Jesus Christus, in dem später dieses ganze Opfer in Erfüllung ging. Er wurde als fehlerloser Mensch, der Einzige, der so fehlerlos war, der Sohn Gottes, der Mensch geworden war, gekreuzigt und, man könnte sagen, geschlachtet. Das Blut war ein rettendes Zeichen. Ein rettendes Zeichen. In unserem Abschnitt haben wir gelesen, dass der Verderber, der die Ägypter mit Gottes Gericht bestrafen sollte, vorüberging. Warum? Wenn er das Blut sah. Nun bitte, das Blut hat keine mystische Wirkung. Nicht das Blut an sich ist es, das sie vor dem Tod bewahrt hat, sondern das Blut wirkt oder ist im Alten und Neuen Testament immer wie ein Zeichen, ein Symbol beschrieben. In Vers 13 steht zum Beispiel, dann aber soll das Blut euer Zeichen sein. Und dieses Zeichen des Blutes durch die ganze Bibel hindurch, speziell in dieser religiösen, spirituellen Weise, hat etwas an sich, das dem Verderber Einhalt gebietet. Ein Zeichen, nun, wir leben in einer Welt von vielen, vielen, vielen Zeichen. Die Straßen sind gesäumt, zum Beispiel von Verkehrszeichen. Manchmal weiß man gar nicht, wo das eine anfängt und das andere aufhört und letztlich, was es wirklich bedeutet. Aber eins weiß weltweit wahrscheinlich jeder Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und was immer. Wenn er an eine Kreuzung kommt, dann gibt es ein Zeichen, das leuchtet rot. Nun, das rote Licht, das kann auch vieles andere bedeuten, aber an einer Kreuzung hat es eine autoritäre, autoritative Wirkung. In der Regel bleibt jeder stehen, wenn er das rote Licht an der Kreuzung sieht. Es ist nicht das Licht, es ist ein Zeichen, dass hinter diesem Licht die staatliche Autorität steht, die ein Gesetz erlassen hat. Und das bedeutet so viel, wenn du dieses Licht rot siehst, dann hast du unbedingt stehen zu bleiben. Und wenn es dann noch dazu gelb wird oder orange, dann tust du den Gang rein oder trittst aufs Pedal und wartest, bis das Licht überspringt auf ein grünes Licht. Und dann hat die autoritäre oder autoritative Gesellschaft und ihr Gesetz gesagt, wenn es grün ist, dann gehen wir. Dann fahren wir. Dann ist es möglich. Also ein Zeichen, hinter dem eine staatliche Autorität steht. Das ist nur ein Beispiel und ein Bild. Wenn also der Verderber kommt, sagt hier das Wort Gottes, und dieses Blut sieht, dieses Zeichen, dieses Symbol, dann weiß er, dass hinter diesem Symbol die ganze Autorität Gottes steht. Da hat der Verderber keinen Zutritt. Da darf er keinen Schritt weitergehen. Da darf er nichts vernichten und da darf er nichts verderben. Es ist dieses Blut an den äußeren Türpfosten der Häuser und Wohnungen auch ein sichtbares Zeichen. Ich weiß, das Volk Israel hat damals in Goschen gelebt. Wir würden heute sagen, im Salzkammergut oder in Oberösterreich. Ein Teil Ägyptens war das und dort haben sie ihre Arbeit verrichtet und dort waren sie als Sklaven unter Pharao tätig. Und da mag vielleicht manch einer von den Ägyptern vorbeigegangen sein und zu seinem Freund gesagt haben, hey, hast du denn gesehen? Den Israeliten, der spinnt. Der hat ein Büschel Isop, das ist was wie ein Pinsel, und der taucht es in das Blut eines geschlachteten Lammes und dann bestreicht er damit seine Türpfosten. Der spinnt. Was tut der da? Das hat ja keine Bedeutung. Das ist ja nichts wert. Das ist ja sogar verachtenswert. Und man hat vielleicht da und dort über den einen oder anderen gelacht. In der Nacht später nicht mehr und am Morgen des anderen Tages schon gar nicht mehr. Denn da wurde die Bedeutung dieses sichtbaren Zeichens erst richtig sichtbar und erlebbar. Liebe Leute, liebe Geschwister, wenn wir uns als Christen berufen, dass Jesus Christus uns durch das Kreuz, durch das Vergießen seines Blutes gerettet hat, dann sagt dann manch einer, der spinnt ja. Vor 2000 Jahren ist da einer gestorben in Jerusalem am Kreuz von Golgatha und das soll die Errettung bedeuten. Und Paulus drückt es in seinen Briefen oft so aus, das Wort vom Kreuz, von dem, was dort geschehen ist, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Aber denen, die gerettet werden, ist eine Kraft Gottes. Die Juden damals in Ägypten, die waren nicht, das waren keine Spinner, sondern die haben auf etwas vertraut, was sie vielleicht nicht verstanden, was sie aber von Gott befohlen und angeordnet bekommen haben und haben dadurch die Errettung erlebt. Das ist das Geheimnis des Blutes, von dem hier die Bibel spricht. Und wie sollten sie es essen? Das ist auch interessant. Die waren nicht mit ihren Schlapfen bekleidet und im Schlafanzug gerade vorm Bett gehen in ihren Häusern, sondern ihr sollt so essen, ihr sollt den Lendengurt vielleicht sogar mit dem Kampfschwert umgehängt haben, ihr sollt eure Schuhe an den Füßen haben, ihr sollt einen Stab in eurer Hand haben und ihr sollt es so essen, als wenn ihr gerade im Aufbruch wärt und hinwegeilt. Ich dachte mir, das ist doch eine ganz tolle Beschreibung von unserem Leben als Christen. Wir sollten nie vergessen, wenn wir an das Blut und das Opfer Jesu Christi denken, an dieses Rettungszeichen vom Kreuz von Golgatha, dass wir hier, so sagt der Hebräerbrief, keine bleibende Stadt haben. Dass wir Menschen sind, die in dieser Dankbarkeit zu Jesus als solche dastehen, die wissen, unsere Heimat, sagt Petrus, ist im Himmel. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir haben zwar den europäischen Pass und sind österreichische Staatsbürger, ich denke alle, die heute hier sind, aber macht nichts. Wir sind Staatsbürger, aber unsere eigentliche Heimat ist im Himmel. Und das war die Haltung des Volkes Israel. Sie vertrauten darauf, Gott bewahrt uns, und wir müssen aufbrechen. Und wenn ihr später dieses Kapitel noch durchlest, dann seht ihr, wie schnell sie aufbrachen und wie unvorbereitet trotz allem ihr Auszug dann letztlich geschehen ist. Gott vollzog auch das Gericht an den Ägyptern, so lesen wir es auch. Und dieses Fest an das Denken, an den Auszug und die Befreiung von Gott, sagt die Bibel, sollt ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung feiern. Was hat Paulus geschrieben im Korintherbrief, wenn er vom Abendmahl spricht? Er sagt, ihr sollt den Tod des Herrn verkündigen, die Gemeinde Jesu Christi, der Jesus nachfolgt, bis er kommt. Also das hört nie auf. Und interessant, dass die Beschreibung des Lammes, die Beschreibung des Opfers, die zieht sich hinein in der Bibel bis in alle Ewigkeit. In den letzten Kapiteln der Bibel findet sich noch der Ausdruck und der Hinweis darauf, wo die große unstillbare Schar vor Gott erscheint und Johannes gefragt wird, hey, weißt du, wer die sind? Und Johannes sagt, nein, mein Herr, ich weiß es nicht, aber sag mir es doch. Und dann antwortet der Bote Gottes, er sagt, das sind die Menschen, die ihre Kleider, und damit auch ein Hinweis, ein Zeichen auf unser Lebenswandel, die ihre Kleider gewaschen haben nicht mit Omo oder Ariel, sondern im Blute des Lammes. Und das war der Anlass und die Bedingung und die Voraussetzung, dass sie vor Gott als sein Volk und seine Braut, die ja schließlich als weiß angezogen vor dem Bräutigam erscheint, in die Ewigkeit einziehen kann. Das Blut und das Kreuz ist also ein sichtbares Zeichen von unschätzbarem Wert. Ein Unterscheidungszeichen, ein Schutzzeichen, ein Rettungszeichen, ein Erkennungszeichen, ein Bewahrungszeichen, ein lebenserhaltendes und Erinnerungszeichen. Das ist die ewige Ordnung, die Gott dem Volk Israel gab, und deshalb feiern sie bis heute dieses Pessachfest jedes Jahr einmal. Deshalb feiert letztlich auch die Gemeinde Jesu das Abendmahl immer wieder, weil wir vergessliche Menschen sind, weil wir oft nicht mehr daran denken, welchen Preis Gott bezahlt hat, damit er uns reinigen, damit er uns erretten, damit er uns vergeben, damit er uns freisprechen, damit er uns Friede schenken kann. Und abschließend in meiner Predigt möchte ich euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen in diese großartige Entwicklung dieses Begriffes, wie wir es in der Bibel finden. Ich habe vorhin einige Zettel verteilt, auf denen ich bestimmte Bibelverse aufgeschrieben und ausgedruckt habe, die uns zeigen, was einerseits die Sünde im Leben des Menschen angerichtet hat und was andererseits durch das Hingeben des Blutes Christi jetzt in diesem Sinne der Erlösung und der Errettung, was das in unserem Leben bewirkt und welchen Wert das auf sich hat. Ich hoffe, bei mir funktioniert die Technik auch. Und zwar die Folgen der Sünde und der Wert des Blutes Jesu Christi. Das Erste, das ist jetzt da, ist der Hinweis in der Bibel, dass wir durch die Sünde als Menschen beschmutzt sind, also verunreinigt sind. Vorhin habe ich den Vers zitiert aus der Offenbarung, dass das Leben des Menschen gereinigt wurde durch das Blut Jesu Christi am Kreuz. In 1. Johannes 1, Vers 7 hören wir das im Neuen Testament. Bitte diesen Vers mal vorzulesen. Also, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ich wurde da an ein Ereignis erinnert, bei dem die Schriftgelehrten, die meinten, sie seien die Besten, ethisch gesehen im Volk Israel, einmal eine Sünderin, eine Frau zu Jesus brachten, die hatten sie ertappt beim Ehebruch. Und dann schreibt Jesus etwas auf die Erde, als sie diese Frau anklagten und sie sagten: Meister, der Mose, der hat doch gesagt, wer solche Sünde begeht und sein Leben so beschmutzt, der muss gesteinigt werden. Und dann schreibt Jesus was auf die Erde. Manche Bibelausleger meinen, dass er geschrieben habe, wo ist der Mann, den sie leider nicht mitgebracht hatten. Ich weiß es nicht, was da geschrieben stand, aber auf jeden Fall sagt Jesus dann später, wer von euch ohne Sünde ist, also keinen Flecken auf seinem Kleid hat, um es mal so auszudrücken, der werfe den ersten Stein. Und da sind die Steine geflogen, einer nach dem anderen. Nein, so war es nicht. Einer nach dem anderen ist entflohen und kein einziger Stein ist geflogen. Wer rein vor Gott dastehen will, der steht nur dadurch rein da, dass er dass er durch das Blut Jesu Christi gereinigt ist. Die Bibel sagt, dass wir als Menschen auch unsere Freiheit verloren haben durch die Sünde. Dass wir in den Machtbereich des Bösen, des Teufels gekommen sind, der uns antreibt und der uns gebunden hält, ähnlich wie die Sklaven in Ägypten. Die Bibel spricht, dass wir Vergebung brauchen, weil wir gegen Gott unser Leben eingestellt haben, weil wir gegen ihn aufgetreten sind, weil wir, sage ich mal, seine Majestät beleidigt haben. Und wie kann Vergebung stattfinden? Bitte. Also hier sagt uns die Bibel, wenn du deine Schuld und dein Vergehen gegen Gott loswerden willst, dann brauchst du nicht irgendwohin eine Wallfahrt unternehmen, dann brauchst du nicht irgendwohin etwas tun und Geld bezahlen, früher im Mittelalter in den Opferkasten für die Befreiung von Sünden nach Tetzel, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Nein, so ist es nicht. Die Vergebung geschieht durch das Blut Jesu Christi. Und ohne Blut, ohne das Opfer Christi, gibt es keine Vergebung. Die Bibel sagt, dass wir gebunden sind wie die Sklaven, dass wir unterdrückt sind von der Sünde. Paulus drückt es einmal so aus, das, was ich tun will, das bringe ich nicht fertig. Das kann ich nicht tun, aber das, was ich nicht tun will, das tue ich immer wieder. Das Gute, das kann ich nicht tun und das Böse haftet mir an. Ich bin unter diesem Druck und in dieser Gebundenheit, wie die Israeliten als Sklaven in Ägypten. Sie wurden befreit. Wodurch? Nicht durch einen Feldzug gegen den Pharao, nicht durch eine Demonstration auf der Straße, nicht durch einen Umsturz oder wie immer, sondern befreit wurden sie durch das Blut des Lammes. Kolosser 1, 13 und 14. Er hat uns befreit durch sein Blut. Sünde ist auch Schuld. Und Schuld zieht immer Anklage beim Richter nach sich. Die Rechtfertigung und das Herausfinden, ob Schuld oder nicht Schuld, die kann nur durch einen Freispruch oder durch eine Verurteilung geschehen. Die Bibel sagt uns im Alten Testament schon, dass Christus unsere Schuld auf sich genommen hat und wir dadurch Befreiung oder einen Freispruch erreichen können. Römer 5, Vers 9. Also der Freispruch von unserer Schuld, ich sage mal so, das Dastehen mit einer weißen Weste im Leben eines Menschen konnte und kann und ist im wahrsten Sinn des Wortes durch den Herrn geschehen, als er ausrief, es ist vollbracht. Wir sind verstrickt, sagt uns die Bibel, Böses zu tun und Gott reißt uns heraus, dass wir ihm nachfolgen können und heilige, also abgesonderte Menschen von der Welt sein können. Hebräer 13, Vers 12. Also die Bibel zeigt uns, dass Christus gelitten hat draußen, dass er durch sein Blut uns abgesondert hat, also herausgerufen. Die Gemeinde heißt im Neuen Testament Ekklesia, die Herausgerufenen, damit wir befähigt werden, Gottes gute Werke zu tun, die wir vorhin gar nicht hätten tun können. Die Bibel sagt, dass die Sünde uns hineingenommen hat in eine Feindschaft gegen Gott und dass wir durch das Opfer Jesu Christi Frieden, den Shalom Gottes erleben dürfen. Bitte. Also Christus hat uns in die Gemeinschaft mit Gott zurückgeführt. Er hat die Feindschaft, die wir aufgebaut hatten, nicht, dass Gott gegen uns war, nie, Gott sei Dank, sondern wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Im ersten Buch Mose heißt es, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist die Haltung des Menschen geblieben. Und in die Friedensgemeinschaft mit Gott, sagt uns die Bibel, kommen wir durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Noch drei Gedanken. Wir sind entfremdet von Gott. Wir haben letztlich keine Gemeinschaft mit ihm. Also ihr wart ferne, das heißt, ihr wart getrennt, ihr wart entfremdet der Gemeinschaft mit Gott. Ihr hattet keine Hoffnung, ihr lebtet ohne Gott in der Welt, aber durch den Opfertod Christi seid ihr aus der Entfremdung befreit und in die Gemeinschaft Gottes zurückgeführt worden. Römer 5, Vers 9. Hat denn jemand? Also von den toten Werken, von den Werken, die nichts bedeutet haben, von den Werken, die wir tun aus unserer eigenen Kraft heraus, hat uns Gott befreit durch den Tod seines Sohnes, damit wir jetzt Gott in Wahrheit dienen können. Und der letzte Gedanke, wir haben als Egoisten gelebt. Das heißt, die Bibel zeigt, der Mensch lebt eigentlich nur für sich. Er denkt im Grunde nicht an Gott. Er betet sich selbst und sein Werk an. Er baut einen Turm in Babel oder heute in Dubai oder wo immer und er glaubt damit bis an den Himmel reichen zu können. Aber Gott anzubeten ist eine andere Dimension. Gott zu dienen ist eine andere Dimension. Und mit dem möchte ich meine Predigt abschließen. Der Hebräerbrief sagt uns in Hebräer Kapitel 10, Vers 19 bis 25, weil wir denn nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu Christi die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Also in die Gemeinschaft mit Gott. Freier Eintritt, den freien Zutritt zu Gott, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Und wir haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns Und das ist meine Empfehlung und mein Aufruf zum Schluss. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Amen.